Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der hatte heute angekündigt, dass man Clubs strenger kontrollieren will, die gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen, also auch illegale Events etc. Wie sehen Sie diese Vorgehensweise? Ist das etwas, das Sie unterstützen? Finden Sie das richtig?
Also grundsätzlich kritisiere ich die Vorgangsweise der Bundesregierung, aber auch der Wiener Stadtregierung, was die gesamte Corona-Chaos-Ampelentwicklung betrifft. Es kennt sich keiner mehr aus und man hat also mit dieser Panik und Angstmache, die man betrieben hat, aufgrund von PCR-Tests, wo sogar die Oberösterreichische Ärztekammer in der Zwischenzeit meine Position bestätigt hat und sagt, man testet hier die zweite Welle künstlich herbei, weil es renommierte internationale Wissenschaftler gibt, die den PCR-Test ja auch schon durchaus kritisch beäugen und sagen, dass die positiv Getesteten zu 90% weder infiziert noch zum Teil krank noch Symptome haben. Und das ist schon etwas, was man kritisch hinterfragen muss, denn da muss man alle Maßnahmen, die da überzogen sind, hinterfragen und damit zerstört man ganze Unternehmenszweige und Veranstalter werden kaputt gemacht, stehen vor ihrem Existenzruin, Betriebe stehen vor ihrer Existenzvernichtung und da ist ein Schaden wirklich schon angerichtet worden, der seinesgleichen sucht. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Da schreien viele Menschen heute SOS Wirtschaft, SOS Arbeitsmarkt, aber auch bis hin zur SOS Demokratie, weil ja Grund- und Bürgerrechte auch letztlich davon betroffen sind und man sich nur wundern kann, wie da auch aktuell wieder Gesetze beschlossen worden sind, die schon einmal vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden.
Mhm. Wird aus Ihrer Sicht zu viel getestet?
Naja, es wird sehr viel getestet, das kostet auch sehr viel Geld. Also es wäre mal interessant, wie viel Steuergeld da auch in die Tests hineingeworfen wird. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die evidenzbasierten Daten ansieht und hinterfragt, dann ist mit dem PCR-Test eben nicht automatisiert eine Infektion, Krankheit gegeben. Und das muss man schon kritisch hinterfragen, denn wenn nur 10% wirklich eine Infektion oder Krankheit haben und davon nur ein kleiner Teil in der Spitals- oder Intensivspitalsbehandlung sich befindet, dann sind das eigentlich die Grundlagen, auf die man achten sollte. Und das war auch früher von Seiten der WHO so. Da hat man die Kriterien vor vielen Jahren verändert. Denn früher war natürlich auch eine Pandemie erst dann sozusagen festgestellt, wenn eine entsprechende Spital- oder Intensivstationsbehandlung gegeben war.
Mhm. Finden Sie es sinnvoll, dass man da diverse Maßnahmen bundesweit durchsetzt oder sollte Wien seinen eigenen Weg einschlagen?
Ich glaube, Wien sollte schon einen eigenen Weg einschlagen, denn sonst wird man ja da von der Bundesebene in Geiselhaft genommen. Und gut, wir haben Bundesgesetze und auch Verordnungen auf Bundesebene erlebt, die ja katastrophal waren, ne? Die nicht nur mit Rechtschreibfehlern gespickt waren, sondern eben auch verfassungswidrig gewesen sind. Und so gesehen ist es umso erstaunlicher beziehungsweise ärgerlicher, dass man jetzt hergegangen ist von Seiten der Regierung und wieder beschlossen hat, dass es unter gewissen Bedingungen Hausarrest geben kann und der verordnet werden kann, beziehungsweise öffentliche Betretungsverbote, man das eigene Privatfahrzeug nicht mehr nützen können soll, bis hin, dass man sogar Nachschau halten kann in private Räumlichkeiten oder sogar in Büroräumlichkeiten bis hin zur Ordination. Also was ist das für eine freie Gesellschaft noch? Also das ist nicht die freie demokratische Gesellschaft, die ich mir wünsche. Und da muss man eigentlich den Verfassungsgerichtshof auch wieder
anschauen. Ja, aber grundsätzlich in meinen Privaträumen wird er nicht kontrolliert. Also da wird er nicht wirklich Nachschau gehalten. Außer es würde Anzeigen geben wegen Ruhebelästigung oder Störung.
Ja, zumindest das neue Gesetz, das beschlossen worden ist, macht so eine Nachschau möglich. Ja, und das sind schon alles Entwicklungen, die ich in unserer freien Gesellschaft nicht haben will, ja, bis hin zu einem elektronischen Impfpass, wo man aller George Orwell, The Big Brother is Watching You, 1984, hier Entwicklungen erlebt, ja, die es in China heute schon gibt, ja, bis hin zu, wo man versucht hat, eine Zwangs-Tracking-App zu installieren und den Leuten aufzuerlegen, bis hin vielleicht zu einem Social Credit System, das ich in unserer Gesellschaft nicht haben will. Ja, das sind alles Entwicklungen, wo ich sage, da ist jetzt wirklich notwendig, dass man sich dagegen zur Wehr setzt. Mhm. Das kann man auch. Ich sage mit einer starken Stimme am 11. Oktober für das Team HC Strache auch sicherstehen.
Mhm. Jetzt Mund-Nasen-Schutz nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und Institutionen, also wo Risikogruppen sich aufhalten oder betreut werden. Stört Sie persönlich, wenn Sie beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen?
Also wie gesagt, ich kann ja noch nachvollziehen, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln das verordnet, auch in öffentlichen Gebäuden, bis hin auch im Supermarkt, wenn man seine Lebensmittel einkauft. Aber diese generelle Maskenverordnung ist einfach widersinnig und weder logisch noch medizinisch erklärbar. Noch dazu, wo auch zum Teil die Aufklärung völlig fehlt. Ne, wenn man halt eine Einwegmaske verwendet und die nicht regelmäßig austauscht, dann hat man erst recht eine Viren- und Bakterienschleuder. Ja? Und dass Kinder heute in der Schule Masken tragen müssen, das halte ich auch für besonders kritisch zu hinterfragen, bis hin auch zu der gesamten Entwicklung, dass es natürlich für viele Menschen auch psychische Probleme mit sich bringt. Ne? Man sucht die Nähe von Menschen. Ja, und die brauchen Menschen auch. Da geht es um das liebevolle Miteinander, ja, bis hin zu älteren Menschen, ja, die dann in der Abgeschiedenheit vielleicht sich befinden und natürlich psychische Probleme dadurch bekommen. Also man hat einerseits die Risikogruppen zu schützen und nicht die ganze Gesellschaft in die Wand zu fahren, ja, aber natürlich auch sicherzustellen, dass es die Besuchsmöglichkeiten gibt unter gewissen Kriterien natürlich, ja, dass Fieber gemessen wird, Desinfektionsmittel, auch Nasen-Mundschutzmaske getragen wird. Aber ich glaube, dass da es vernünftiger wäre, sich am schwedischen Beispiel ein Beispiel zu nehmen. Deren Fehler nicht zu wiederholen, die haben die Risikogruppen nicht von Beginn an geschützt, das war deren katastrophaler Fehler. Aber ansonsten haben sie es richtig gemacht. Keinen Lockdown, das Wirtschaftswachstum ist ja nur um 4% dort eingebrochen, bei uns um 14%. In der Zwischenzeit erholt sich ja die schwedische Wirtschaft wieder. Und wenn man die Risikogruppen schützt, dann ist nicht ansatzweise auch eine Gefahrenentwicklung in Richtung einer Todeszahl zu erwarten, wenn man das richtig macht. Und so gesehen ist die Angst- und Panikmache der Regierung, wo Kurz sich hingestellt hat und davon gesprochen hat, jeder von uns wird jemanden kennen, der an Corona verstorben sein wird, bis zu 100.000 Tote. Na, mitnichten, das Gegenteil. Wenn Sie heute mit Menschen auf der Straße reden, dann erleben Sie bei jedem Bürger, dass der nicht nur ein Beispiel, sondern x Beispiele kennt von Menschen, die in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind oder deren Betrieb in Wahrheit vor dem Zusperren steht, weil die Hilfe nicht angekommen ist und man das Epidemiegesetz aus dem Jahr 1950, nämlich die rechtliche Ausfallshaftung, und das war wirklich ein Sündenfall in diesem Land, damit den Betrieben die rechtliche Absicherung für die Ausfallshaftung entzogen hat. Und da haben alle Parteien im Parlament mitgestimmt. Das hätte es unter mir weder als Vizekanzler noch als Clubchef einer Parlamentspartei gegeben.
Sie haben die Betriebe angesprochen. Also die Wiener Wirtschaft ist ja stark gebeutelt durch die Corona-Krise und in Mitleidenschaft gezogen worden. Welche Lösungsansätze vertreten Sie hier? Wie kann man auf Stadt- und Landesebene helfen oder könnte man helfen?
Naja, ich glaube, es gibt drei unterschiedliche Ebenen, die man bewerten muss. Schon lange vor Corona, nämlich seit dem Jahr 2018, erleben wir, dass die Stadt immer unattraktiver wird für Betriebe und daher eine unglaublich große Anzahl an Wiener Betrieben die Wiener Stadt verlassen hat. Abwanderungen stattgefunden haben. Über 18.000 Betriebe sind allein im Jahr 2018 abgewandert von Wien weg ins Umland, weil der Standort unattraktiver geworden ist. Verkehrsbelastung, vieles mehr. Ja. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man Wien wieder attraktiver auch macht für den Standort, für den Wirtschaftsstandort, für Betriebe. Und man darf natürlich nicht in Zeiten wie diesen hergehen und dann die Bagatellsteuern weiter aufrechterhalten. Die können endlich abgeschafft. Aktuell wird bei den Gastronomen und bei anderen Betrieben wird die Luftsteuer eingehoben. Die Betriebe wissen eh schon nicht, wie sie die Mietkosten decken sollen, wie sie ihre Angestelltenkosten decken sollen. Und dann werden sie genötigt, ein paar hundert Euro Luftsteuer zu zahlen. Das versteht ja keiner mehr. Da ist zu Recht ein Ärger da. Und man braucht, glaube ich, auch so Sonderwirtschaftszonen in Wien, die man definieren wird müssen, nach dem Beispiel der polnischen Stadt Lodz, wo man spezielle Förderungen für Ansiedelungen auch von Betrieben möglich macht und Betriebe auch in Zeiten wie diesen auch wirklich stützt. Ja? Und da wäre die Wirtschaftskammer eigentlich am Zug. Die hat 1,5 Milliarden Euro Rücklagen von Zwangsmitgliedsbeiträgen. Na, das wäre jetzt Zeit, die aufzulösen und den Betrieben zukommen zu lassen und deren Rettung auch sicherzustellen. Und da ist so viel passiert, bis hin, dass der Finanzminister Blömel seine eigene Verantwortung abgetreten hat an die Wirtschaftskammer. Ne? Und dann passieren solche Fehler wie beim Härtefallfonds, dass man sich beim Komma bei der Berechnung geirrt hat und die Leute dann zu wenig erhalten haben, wenn überhaupt etwas.
Sie fordern ja auch in Ihrem Wahlprogramm eine Senkung der Umsatzsteuer von 20% auf 15%. Das wäre aber etwas, das man ja nur auf Bundesebene lösen könnte. Oder schwebt Ihnen grundsätzlich mal ein Schweizer Modell vor, wo die Kantone ja selber bestimmen können, wie sie mit den Steuern umgehen?
Das war immer sozusagen etwas, was ich mir vorstellen habe können und auch für Österreich ein richtiger Weg wäre. Wie die Schweizer es machen, mit den Kantonen auch eine Steuerverantwortung in die Länder zu übertragen, damit die Länder auch, ich sage ganz bewusst, auch politisch steuern können. Und wenn man dort dann auf Länderverantwortungsebene Steuern senkt und den Standort damit attraktiver macht, naja, da kann man auch die ländliche Ausdünnung verhindern. Also das wäre sicherlich der richtige Ansatz. Und wir sehen, in der Schweiz führt das auch zu einem guten, attraktiven Wettbewerb. Ja.
Weil man bei der Schweiz in einem Modell, das ja die Schweiz auch sehr vormachen, ist das Modell der direkten Demokratie. Ebenfalls ein Punkt in Ihrem Wahlprogramm. Wie stellen Sie sich das vor? Ebenfalls, dass es zu mehr Volksbefragungen, Volksabstimmungen etc. kommt? Oder was genau meinen Sie dann mit direkter Demokratie?
Naja, zum einen, ich war der erste Vizekanzler der Zweiten Republik, dem es in Österreich gelungen ist, in ein Regierungsprogramm die Verfassungsänderung, nämlich zur Einführung der direkten Demokratie für verbindliche Volksabstimmungen sicherzustellen. Nach meinem Rücktritt wurde das auf einmal nicht mehr Thema und die neue Regierung unter ÖVP und Grün haben diesen Punkt überhaupt gestrichen. Das zeigt, dass diesen Parteien überhaupt die direkte Demokratie und ich sage die Einbindung der Bevölkerung bei verbindlichen Volksabstimmungen gar nichts wert ist. Und genau das wäre aber jetzt auch, ich sage das historische Fenster in Wien. Man hätte auch in Wien, in der Wiener Stadtverfassung die Möglichkeit, zumindest für Wien, auch die direkte Demokratie mit verbindlichen Volksabstimmungen einzuführen. Das wäre der notwendige und richtige Schritt, für den ich eintrete und natürlich auch gestärkt werden kann.
Mhm. Stellen Sie sich da auch vor, wie es jetzt zum Beispiel bei den Volksbegehren waren, wenn ich mich zurückerinnere an Ihre Zeit als Vizekanzler, Rauchervolksbegehren, ich glaube ab 900.000, haben Sie damals gesagt, wäre es für Sie verbindlich. Würden Sie das auch so sehen?
Naja, wir haben ja damals in den Regierungsverhandlungen lange und harte Diskussionen gehabt. Ich wäre ja froh gewesen, wenn ab 250.000 Unterstützungserklärungen bei Volksbegehren es automatisiert dann in Folge zu einer verbindlichen Volksabstimmung kommt. Ja, da hat die ÖVP sich massiv dagegen gestemmt und es war dann die Zahl der 900.000 Unterschriften, die für ein Volksbegehren notwendig gewesen wären. Aber ich sage, diese Zahl müsste man bei einer Verfassungsänderung definieren. Und wenn dann so eine Zahl erreicht ist durch Volksbegehren, sollte eine verbindliche Volksabstimmung stattfinden. Und dann geht es natürlich darum, ist das eine einfache gesetzliche Änderung oder eine Verfassungsänderung? Bei einer einfachen gesetzlichen Änderung müssen 50% der Wahlberechtigten teilnehmen und bei einer Verfassungsänderung sollten es noch mehr sein. Da braucht es dann natürlich auch entsprechende Regelungen, die auch in der Schweiz ja gegeben sind. Aber das wäre der richtige Ansatz, damit die, ja, die Bürgerinnen und die Bürger nicht nur alle 5 Jahre ihr Kreuzerl machen dürfen. Und ansonsten werden sie nicht gefragt. Und wir sehen ja auch in Wien-Währing zum Beispiel, wo die Grünen, da hat es eine Abstimmung gegeben im Bezirk, wo die Mehrheit gegen die Einführung des kostenpflichtigen Parkbegehrens gestimmt hat. Und dann war eine grüne Bezirksvorsteherin da und die hat dann sofort gegen die Entscheidung der eigenen Bevölkerung das Parkbegehren umgesetzt. Also das muss dann schon auch eine Gültigkeit haben und da darf man auch nicht die Mehrheitsentscheidung bei einer Abstimmung dann mit Füßen treten.
Wenn Sie gerade die Parkbegehren ansprechen, gratis Parkbegehren für alle Wienerinnen, das steht ja auch in Ihrem Wahlprogramm, heißt das dann im Umkehrschluss Parkgebühren oder höhere Parkgebühren für Nicht-Wiener oder für Pendler und Touristen? Was würde das für die bedeuten?
Ja, ich glaube, grundsätzlich brauchen wir mal den Ausbau der Wiener U-Bahnen ins Umland. Also da muss endlich was passieren. Wir müssen die U-Bahnen, ich sage nach Schwechat, nach Klosterneuburg, nach Chorneuburg, nach Himberg, in alle möglichen Richtungen weiter ausbauen, Richtung Niederösterreich, auch in Zusammenarbeit mit Niederösterreich. Dort Park-and-Ride-Anlagen sicherstellen und dort einmal schon den Einzugsverkehr abfangen. Wir haben ja pro Tag 260.000 Einpendler nach Wien, vorwiegend aus Niederösterreich, aber auch aus dem Burgenland und anderen Bundesländern. Und mit so einem System kann man mal diese Einpendler einfangen mit Park-and-Ride-Anlagen und für das Ticket, das sie dort bezahlen, sollen sie auch gleich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können in Wien. Und natürlich wäre es das Ziel, den öffentlichen Verkehr in Wien kostenlos für die Wiener Bevölkerung sicherzustellen, weil man damit auch natürlich den Verkehr weiter abfangen kann. Da würden viele dann vom Auto, vom Kfz-Verkehr wahrscheinlich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und das wäre sicherlich insgesamt ein attraktiver Weg.
Sie haben einen Ausbau des Radwegenetzes auf Kosten von Parkplätzen und Fahrspuren kritisiert. Warum wollen Sie denn weniger Begegnungs- oder Tempo-30-Zonen? Ist das nur zeitgemäß?
Ich glaube, man muss das alles ein bisschen differenzieren. Ne? Diese ganzen absurden Pop-up-Radwege, ja, die gar nicht benutzt werden, weil es einfach nicht mehr Radfahrer gibt und auch nicht mehr bereit sind, sozusagen da umzusteigen. Gleichzeitig da auf eine Fahrspur reduziert wird und damit erst recht Emissionsausstoß zusätzlicher durch Staus produziert wird, ärgert viele. Ne? Das ist der eine Bereich, eine Schnapsidee, die viel Geld gekostet hat und die Leute verärgert sind. Ne? Bis hin dann zu Planschbecken, ja, wo die Vizebademeisterin Hebein da sich offenbar mit über 500.000 Euro Gesamtkosten versucht hat, in Szene zu setzen und die Leute sich nur mehr auf den Kopf greifen. Ja. Begegnungszonen, ja, also ich sage, Fußgängerzonen haben Sinn, da oder dort soll man sie auch ausbauen, ja, Innenstadt, Bereich etc. Aber generelle Fahrverbote dann vorzuschlagen, wie für die Wien, für den Bereich Wien innere Stadt, ist absolut absurd. Das wäre erst recht der Todesstoß auch dort für die Unternehmer, die es gibt, ja, und wäre natürlich auch für die Bewohner Katastrophen, wenn die überhaupt nicht mehr zu ihrem Wohnsitz kommen mit ihren Einkäufen und das nur mehr tragen und schleppen müssen. Also das ist einfach ein nicht durchdachter Vorschlag und auch nicht zweckdienlich. Und ja, bei den Begegnungszonen Marienfallstraße, da hätte man wenigstens die Querung möglich machen sollen. Ne? Das hat man verhindert. Ja? Und da sind und genehmigt dann noch Demonstrationen, wo natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner dort verärgert sind und natürlich auch die Geschäftsleute in den letzten Jahren einen Umsatzrückgang erleben mussten. Also man muss die Dinge differenziert sehen, aber es braucht sicherlich im Radverkehr auch eine Kennzeichnungspflicht bis hin zu einer Versicherungspflicht. Da passiert sehr viel. Da fahren Radfahrer, Fußgänger um, da bleiben Fußgänger verletzt auf der Straße liegen, der Radfahrer fährt weiter. Ja, und es gibt, ich sage, zu wenig Handhabe gegen Entwicklungen, die dort auch im Bereich von Radfahrern passieren.
Also es würde heißen, mit der Kennzeichenpflicht, wenn man sich versichern muss etc., das würde auch wieder etwas Geld in die Kassen spülen. Weil es wurden ja mehr Räder verkauft, es fahren immer mehr mit den Bikes.
Ja, ich glaube, dass das eine Verantwortungsfrage ist, ne? Dass man eine Kennzeichenpflicht hat und auch eine Versicherungspflicht hat, damit man eben auch gedeckt ist, wenn ein Schaden entsteht und wenn ein Verkehrsunfall entsteht, den man verursacht.
Ein anderes Thema ist die Vergabe von Gemeindewohnungen an österreichische Staatsbürger. Die gute Kenntnisse der deutschen, sie wollen das an die guten Kenntnisse der deutschen Sprache koppeln. Was soll mit Menschen passieren, die diese Forderung nicht erfüllen können oder nicht gleich erfüllen können, wenn sie zum Beispiel erst ins Land und so weiter kommen? Also die werden ja nicht von heute auf morgen Deutsch lernen.
Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zum Parkpickerl, weil das ist schon noch wichtig. Ich stelle mir ja vor, ein kostenloses Parkpickerl für Wien auch, ja, wo man eine einmalige Bearbeitungsgebühr zahlt, aber ansonsten es kostenlos ist auch in der Fortsetzung, wo man auf drei Zonen in Wien, nämlich den Wien-Innere Stadtbereich, dann vom Ring bis zum Gürtel als zweite Zone und die dritte Zone jenseits des Gürtels auch sicherstellt. Ich glaube, das wäre der vernünftige Ansatz. Was Gemeindewohnungen betrifft, ja, soziale Gemeindewohnungen. Da ist Wien der größte Wohnungsbesitzer Europas mit 220.000 sozialen Gemeindewohnungen. Ja. Und es war früher zu Recht ein Gesetz, dass nur österreichische Staatsbürger ein Anrecht haben, für eine Gemeindewohnung einen Antrag zu stellen und diese zugewiesen zu bekommen. Das haben dann SPÖ und ÖVP mit Unterstützung der Grünen dieses Gesetz aufgehoben und den Gemeindebau für alle geöffnet. Und das war ein falscher Zugang. Ja, ich sage, wir müssen wieder dorthin, dass man sagt, das soll in der Regel für österreichische Staatsbürger gedacht sein, für EU-Bürger gedacht sein im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes, aber nicht für Nicht-EU-Bürger. Und natürlich soll da auch das Kriterium die Kenntnisse der deutschen Sprache und ich sage jetzt, Integration ist eine Bringschuld, ja, natürlich auch entscheidend sein. Ja. Wir sollten uns überlegen, ob es nicht auch vernünftig wäre, einen Integrationspass zu diskutieren, wo man nämlich eines sichtbar macht, diejenigen, die im Sinne ihrer Bringschuld hierher kommen und eine Leistung bringen, sich zu integrieren, Deutsch lernen, arbeiten, Steuern zahlen, also wirklich positiv auch sich in die Gesellschaft integrieren, unser Wertesystem übernehmen, bis hin, dass sie eben nicht straffällig werden. Dass dort diese Pluspunkte in so einem Integrationspass auch dazu führen, dass man da oder dort auch einen besseren Zugang für gewisse Sozialbereiche bekommt. Und am Ende dieser positiven Integrationskette steht dann die Verleihung der Staatsbürgerschaft. Und erst dann hat man alle Rechte und auch alle Pflichten. Das ist was ganz Wichtiges, weil ich sage, die Staatsbürgerschaft ist schon ein ganz ein heiliges Gut. Und Wahlrecht muss immer Staatsbürgerschaftsrecht bleiben. Aber auch gewisse Leistungen sollten nur Staatsbürgern in der Regel auch zustehen.
Werden das, was Sie jetzt angesprochen haben mit Deutsch etc., Sie wollen ja auch eine Integrationsbewertungsstelle. Was soll da genau passieren? Was sind die Indikatoren dann, wie die Menschen dort, an welchen Indikatoren werden die Menschen bewertet?
Ja, mal grundsätzlich, ja, ich glaube, dass natürlich Integration bewertbar ist. Und sie sollte eigentlich in der stadtpolitischen Verantwortung, heute hat Rot-Grün in Wien die Verantwortung, im Kindergarten beginnen. Und im Kindergarten braucht es einmal ausreichend Pädagoginnen und Pädagogen, die die Kinder auch frühzeitig in unser Wertesystem führen. Dass die Kinder schon von klein auf im Kindergarten unser Wertesystem kennenlernen, damit sie sich auch identifizieren lernen können. Und natürlich rechtzeitig auch die deutsche Sprache lernen, um dann im Regelschulunterricht folgen zu können, dem Stoff folgen zu können und am Ende eines Pflichtschulsystems eben auch wirklich nicht Defizite haben, in Deutschland Mathematik, so wie heute sehr viele, die aus dem Pflichtschulsystem kommen und dann chancenlos sind. Ja. Das heißt, keine Lehrausbildung, kann Lehrausbildungsplatz finden, kann Berufs, Weg einschlagen können und am Ende wieder sozusagen dem Sozialstaat auf der Tasche liegen, beziehungsweise dann in die Kriminalität abgleiten. Und da muss man natürlich bewerten. Da gibt es so viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die vor radikalem Islamismus geflohen sind beispielsweise, die unsere Werte schätzen, ja, hier unsere Landessprache lernen, sich wirklich sozusagen im Sinne einer positiven Integrationsbringschuld einbringen in der Gesellschaft, ehrenamtlich was leisten. Ja. Diese Menschen ja, sind heute auch meine Partner, weil die sagen, ich will keine radikale Islamisierung in Wien. Ich will nicht haben, dass da Menschen in eine Mindestsicherung, ins Sozialsystem zuwandern und gar nicht bereit sind zu arbeiten oder sich nicht an die Gesetze halten. Ja. Diese Differenzierung ist, glaube ich, so wichtig und notwendig, weil viele Menschen mit Migrationshintergrund sagen, ihr habt leider auch eine Zuwanderung zugelassen, wo keine Konsequenz passiert, wenn man sie nicht integriert und wenn man straffällig wird, keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat und nicht wirklich abgeschoben wird. Und ich glaube, diese Differenzierung ist ganz wichtig zwischen Anständigen und Unanständigen auch zu unterscheiden, aber das muss auch eine Wertigkeit haben, das sollte man auch bemessen, ne? Wenn sich jemand einbringt in die Gesellschaft, dass er da auch eben da oder dort in der Bewertung auch erlebt, dass er besser behandelt wird, ja, und mehr Rechte bekommt.
Also sprich, es gibt eine Integrationsampel.
Naja, wir brauchen eine rote Migrationsampel, ja, und eine positive Integrationsampel, wo man sagt, naja, wenn die auf Rot stehen bleibt und keiner bereit ist, sich weiterzuentwickeln, dann kann er auf Dauer nicht da bleiben. Denn ich habe immer einen Spruch geprägt, der zwar sehr überzeichnend ist, aber wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel, ab in die Heimat, guten Flug, denn Arbeitslose und Kriminelle haben wir ja selbst genug. Ne? Und ich sage, genau darum geht's. Und wenn wir heute in Wien schon erleben müssen, dass ich seit 15 Jahren zu Recht einfordere, wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der Zuwanderungspolitik und in der Integrationspolitik. Aber ich bekämpft worden bin all die Jahre, statt dass man auf mich gehört hat. Und dann halt erleben muss, dass man in der Volksschule bereits 64% Kinder haben, die keine deutsche Umgangssprache sprechen und man dort zur Minderheit bereits in der eigenen Heimat geworden ist und wir nicht mehr Herren im eigenen Haus sind, na, dann muss man schon gegensteuern. Ja? Denn das ist ja politisch herbeigeführt, aber von den Wienerinnen und Wienern so nicht gewollt, die teilweise auch erleben müssen, in Grätzeln zur Minderheit in der eigenen Heimatstadt geworden zu sein und Territorialansprüche von Gruppen mit Migrationshintergrund erleben müssen oder Angst haben, in gewissen Nachtstunden sich überhaupt noch auf die Straße zu trauen.
Sie schreiben von der Integration zur Assimilation. Also es würde ja heißen, dass die Zuzügler diverse Kulturwerte oder Güter aufgeben. Heißt das für einen Amerikaner, er muss dann ans Christkind glauben und nennt man den Weihnachtsmann?
Wir sind ein mitteleuropäischer christlich-jüdischer Kulturraum. Und ja, der Islam ist hier nicht beheimatet. Ja, es gibt Menschen, die zu uns zugewandert sind, die ihre Religion haben, die Religionsfreiheit schätzen wir, respektieren wir, die soll jeder leben. Aber bei uns hat zum Beispiel ein öffentlicher Muezzinruf nichts verloren und es gibt ihn ja bereits auch da oder dort auf der Donauinsel. Ja. Man soll ja nicht so tun, als wären da nicht schon erste Ansätze da. Und die Stadt Wien und der Rot-Grün hat, ja, ich sag, gewissen radikal-islamistischen Strukturen den roten Teppich ausgerollt. Ob das jetzt Mili Görüs oder die ATIP-Bewegung ist, ja, Erdogan-Strukturen, die sich hier breit machen konnten, ja, die dann eben zu Entwicklungen führen, wo eben keine Integration in unser Wertesystem stattgefunden hat, wo man nicht westlich, freiheitlich, demokratisch die Werte respektieren und schätzen gelernt hat, bis hin zu Straßenschlachten, dann in Wien Favoriten, wo Linksextreme kurdische PKK-Anhänger und rechtsextreme Graue Wölfe sich dort Straßenschlachten liefern. Das hat dort nichts verloren. Und da muss man auch durchgreifen. Ich sage, da gehört auch, wenn jemand sich dort so verhalten hat, der keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, dann gehört er auch abgeschoben. Aber das passiert heute nicht. Und das ist das Drama.
Sie, weil wir gerade im Bereich Sicherheit sind, Sie wollen ja auch 1500 Polizisten mehr für Wien. Fühlen Sie sich so unsicher in Wien? Wien ist ja internationalen Standards nachgesehen nach wie vor unter den sichersten Städten Europas und der Welt.
Also leider ist es nicht so, denn es gibt in Wien unzählige Kriminalitäts-Hotspots, die man auch mit wachen und offenen Augen besuchen kann und dann viele Menschen, die das gar nicht erkennen, weil sie eben vielleicht gar nicht öffentlich unterwegs sind oder sich in diesen Gegenden gar nicht bewegen, entsetzt dann sehen, was sich wirklich abspielt, wo ich sage Bandenstrukturen vorwiegend mit Migrationshintergrund, offen mit Drogendealen, wo Gewaltausbrüche stattfinden, ja, Massenschlägereien mit Macheten und Messern bis hin zu Schüssen, die fallen, bis hin, dass Mädchen und junge Frauen sexuell belästigt werden oder vergewaltigt werden. Also da sind schon Entwicklungen da, wo auch die Gewalttaten zugenommen haben in Wien. Und wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, ja, dass immer mehr Polizistinnen und Polizisten in Pension gehen und wir in den nächsten Jahren 30% Polizisten haben, die eben die Pension in Anspruch nehmen werden, aber es zu wenig Nachbesetzung gibt, na, dann brauchen wir eine Aufstockung der Planstellen. Dann brauchen wir auch Streifenwagen, die nicht nur mit 2 Polizisten besetzt sind aufgrund der Entwicklung, die ich beschrieben habe, sondern mit 3 Polizisten. Dann brauchen wir auch eine bessere Ausrüstung für die Polizei und wir brauchen auch in Wahrheit ein Ordnungsamt, das da oder dort bei Verwaltungsübertretungen die Polizei in Wien entlastet, damit sie sich dem wirklichen Kampf gegen das Verbrechen auch widmen kann und präventiv im Kampf gegen das Verbrechen stärker und besser aufgestellt ist. Und ich glaube, diese Dinge erwarten sich die Menschen, wenn es um Sicherheit geht in einer Großstadt wie Wien, ja, wo eben auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln viel mehr Polizeipatrouillen unterwegs sein müssen, damit man sich dort auch wieder sicher fühlen kann.
Das heißt, Sie wollen ja einen Aufbau einer eigenen U-Bahn-Polizei. Ist das die U-Bahn-Polizei der erste Schritt und das zweite BIM-Polizei oder wie soll es denn weitergehen?
Eine was, das zweite?
Für die BIM?
Naja. Für die Straße. Die Polizei ist die Polizei. Ne? Die U-Bahn-Polizei ist ja nicht eine eigene Erfindung, sondern da gehören einfach Polizeidienststellen angeordnet, eben verstärkt Patrouillen in den öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzustellen. Ne? Auch im Grätzl. Ne? Früher war es ja normal, dass 2 Polizisten im Grätzl unterwegs gewesen sind im Wohnbezirk, teilweise auch mit den Geschäftsleuten gesprochen haben, da sogar ein persönliches Verhältnis zu den Bewohnern, zu den Geschäftsleuten entstanden ist. Und das hat schon einen präventiven Charakter auch gehabt. Mhm. Man hat sich gekannt, wenn irgendwo ein Problem war, hat man gewusst, welchen Polizisten ruft man an. Ja? Es war schon, wenn es um nicht nur das subjektive, sondern auch das objektive Sicherheitsgefühl geht, etwas, dass den Menschen schon auch mehr Sicherheit geboten wird.
Mhm. Was Sie auch wollen oder fordern, sind Sozialleistungen bevorzugt für Österreicher und auch die kostenlosen Kindergärten für Wiener Familien mit Staatsbürgerschaft, weil Sie vorhin ja selbst auch den Gleichheitsgrundsatz angesprochen haben. Ist das überhaupt möglich?
Schauen Sie, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie man das handhabt. Was es auf alle Fälle braucht, ist eine Quotenregelung für Kinder mit Migrationshintergrund, ich sage in Kindergärten und auch in Schulen. Es macht keinen Sinn, dass wir Schulklassen oder auch Kindergartengruppen haben, wo mehr als 30% Kinder mit Migrationshintergrund zugelassen werden, weil dann Integration, auch das Erlernen der deutschen Sprache in Wahrheit ja gar nicht mehr in der Form möglich ist. Und ich glaube, dort muss man umdenken. Und ja, bei einer Entwicklung, die so unverantwortlich ist, wie unter ÖVP, SPÖ, aber auch den Grünen herbeigeführt, Zuwanderung in ein Mindestsicherungssystem, wo nicht Leistungsträger angezogen werden, nicht Integrationswillige angezogen werden, das ist nicht förderlich. Und da müssen wir schon drüber nachdenken, wie kann man das endlich anders gestalten. Denn natürlich gibt es Menschen, die heute hier angekommen sind, die auch zu begeisterten Österreichern werden, die, ich sage, rot-weiß-rot im Herzen haben, sich als österreichische Patrioten mit Migrationshintergrund voll und ganz für dieses Land, für die Menschen und für unsere Werte einsetzen. Und diese Menschen sind heute eine Bereicherung, während andere leider Gottes das Gegenteil darstellen. Und da sind viele, ich habe das ja heute schon gesagt, viele wirklich empört. Ich habe bei mir selber 2 Kandidaten mit Migrationshintergrund, einen Polizisten, der serbisch bosnische Wurzeln hat, der für den Bereich Sicherheit prädestiniert ist und sich als Polizist, der in Otterkring Dienst gemacht hat, aber dann auch bei der WEGA im Bereich der Ausbildung tätig gewesen ist für die normalen Polizisten, der wirklich, ich sag, eine fachliche Qualität mitbringt. Ja, wo muss man im Bereich der Sicherheit für die Menschen mehr tun? Und im Bereich der Integration auch eine zweite Dame, nämlich die Sally Magshot, die aus dem Irak kommt, da mit ihrer Familie vor vielen, vielen Jahren im Flüchtlingsheim in Dreiskirchen aufgenommen worden ist. Die sind vor radikalen islamistischen Entwicklungen davongelaufen. Ja, und sie ist Wirtschaftsinformatikerin heute, ist integriert, ist leidenschaftliche, rot-weiß-rote österreichische Staatsbürgerin, steht zu ihrer Heimat, steht zu dem Wertegebäude und ist entsetzt und sagt, bitte, da müssen wir müssen um unsere Frauenrechte kämpfen, um unsere Bürger- und Grundrechte kämpfen. Der radikale Islam holt mich hier in Österreich wieder ein, vor dem bin ich davongelaufen. Wo schauen die Politiker hin, dass sie das teilweise fördern, ja? Kindergärten radikal-islamistische gefördert werden, wo der Dschihad gepredigt wird, der Heilige Krieg und andere Wahnsinnigkeiten, die in unserer Gesellschaft nichts verloren haben. Und ich glaube, genau dort ist Handlungsbedarf gegeben. Und es ist ja für mich immer wieder verwunderlich, ne, dass die Links-Linken, ja, auch die Vizebürgermeisterin Hebe, die Zuwanderung in Wahrheit von Macho-Kulturen so forciert, wo Frauenrechte überhaupt nicht respektiert und geachtet werden, wo man Frauen sozusagen zwanghaft auffordert, sich verhüllen zu müssen als Unterdrückung und als Zeichen der Unterdrückung der Frau. Also das ist für viele nicht mehr begreifbar, was für eine Politik der Selbstaufgabe hier stattfindet.
Schreiben Sie, Sie fordern ja Schluss mit der Schuldenpolitik und eiserne Budgetdisziplin. Jetzt haben Sie aber selber ein paar Wahlzuckerl im Gepäck. Wer soll oder wie soll das alles finanziert werden?
Also ich sage nicht mehr Schluss mit der Schuldenpolitik. Im Gegenteil, ich halte es heute in Zeiten der größten Krise der Zweiten Republik wie Bruno Kreisky. Mir sind lieber zig Milliarden Schulden, aber dafür die Rettung der Betriebe und weniger Arbeitslose, weil das jetzt unsere Verantwortung ist. Ja. In Zeiten, wo es einem Land gut geht, ja, wo man eine gute Wirtschaftsentwicklung hat, kaum Arbeitslose hat, ne, da kann man den Gürtel im Sinne von Sparsamkeit enger schnallen, um Rücklagen zu bilden. Aber in Zeiten der größten Krise wie heute ist es unsere Verantwortung, die sozialen, wirtschaftlichen, die psychischen Probleme der Menschen in Wahrheit aufzufangen. Und genau dort haben wir eine sozialpolitische Verantwortung, die endlich gelebt werden muss, damit wir nicht vor den Ruinen unserer Existenz stehen, damit nicht dadurch erst Rechtskriminalität überhaupt explodiert, weil die Menschen verzweifelt sind und nicht mehr wissen, wie sie Monat für Monat über die Runden kommen. Und diese Verantwortung wird jetzt seit Monaten nicht gelebt.
Jetzt aktuell sind Sie ja auch in den Schlagzeilen, da gibt es ja diese Spesenvorwürfe etc. Rechnen Sie da mit, eigentlich mit einem Prozess?
Also ich habe vieles schon erleben müssen an Verleumdungen und Anpatzungen und wir haben ja schon auch jetzt die letzten Wochen gesehen, wie eine Verleumdung und Anpatzung nach der anderen wie eine Seifenblase zerplatzt ist. Das ist angefangen vom Ibiza-Video, wo man heute den Sieben-Stunden-Transkript vorliegen hat und daher dokumentiert ist, dass ich dort in 7 Stunden über 120 Mal in einem mit sehr emotionalen Worten, in einem, wie Sie wissen, fragwürdigen Zustand, weil es ja auch Zeugen bzw. Mittäter gibt, die bestätigt haben, dass man mir illegales Drogenliquid untergejubelt hat, um mich auch in der Persönlichkeit zu verändern. Und ich trotzdem 120 Mal gesagt habe, Entschuldigung, ich sage so, ich scheiß auf das Geld der vermeintlichen Oligarchin. Ich bin nicht käuflich, ja, ich bin nicht korrupt. Ich folge stets meinen inneren Überzeugungen und vor allen Dingen den Interessen der österreichischen Bevölkerung. Und das ist jetzt aktenkundig. So, plopp, Ibiza-Video, Manipulation, aufgedeckt. Dann geht man her und kommt mit einer Wohnungsgeschichte, wo ich in Wien geboren bin, ja, wo ich ein Urwiener bin. Ja. Ich sage, ein größeres Wiener Original wie mich gibt es ja gar nicht. Ja. Da geboren, zur Schule gegangen, immer den Lebensmittelpunkt und den beruflichen Mittelpunkt und alles in Wien gehabt und dann versucht man mir, das abzusprechen und mein demokratisches Grundrecht mir zu stellen, indem man da von Seiten der links-linken Kleinpartei Wandel, wo sich die FPÖ gleich einklinkt hat mit den Linkslinken gegen den Nazi-Strache, versucht hat sozusagen da anzupatzen. Na, geplatzt, ja, bestätigt worden vom Gericht. Natürlich ist der Strache ein Wiener, der seinen Hauptwohnsitz da hat und natürlich zur Wahl antreten kann. Und so geht's weiter. So hat man jetzt auch die Ermittlungen beim Ibiza-Video, aber auch bei den Vereinsermittlungen eingestellt. Ja. Wir haben gleichzeitig schon die Entwicklung, dass beim Verfahren Kappe gegen die Frau Kappe wegen Verleumdung ermittelt wird. Ja. Und in Wahrheit das bei mir vor der Einstellung steht. Und genauso wird's weiter sein. Denn diese Dinge, die da immer wieder einfach verleumderisch in den Raum gestellt werden, ja, sind nicht nur absurd und an den Haaren herbeigezogen, sondern das wird das Ermittlungsverfahren ergeben, sie stimmen so nicht.
Dann sehen Sie dem in dem Fall gelassen entgegen, weil ja die APA heute auch von einer Kontenöffnung berichtet.
Ja, schauen Sie, natürlich stehe ich dem Ganzen gelassen gegenüber. Ja. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, ist natürlich eine Frage, die müssen die ermittelnden Behörden bewerten. Ne. Denn was Mitarbeiter ja, dort selbst offensichtlich an Rechnungen irgendwo organisiert haben, ohne meinem Wissen. Das ist ein völlig anderer Tatbestand und das sind keine Zeugen, sondern im Wesentlichen Beschuldigte, die da immer wieder zitiert werden. Und das ist besonders absurd, wenn man das hernimmt, weil hätte ich die Partei wirklich betrügen wollen, was ich nie getan habe und auch nicht gemacht habe, aber dann hätte ich ja einfach irgendwelche Rechnungen eingereicht, ja, und nicht meine Rechnungen, ja, auch der zuständigen Verantwortlichen vorgelegt, bezahlt, ja, sondern hätte irgendwelche Rechnungen eingereicht und dann hätte ich, man, das muss ja jeder vernünftig denkende Mensch ja auch kapieren, dass das an den Haaren herbeigezogen ist, weil dann hätte ich nicht 2 Polizisten und eine Mitarbeiterin aufgefordert, für mich eine Straftat zu begehen und irgendwelche gefälschten Rechnungen zu organisieren. Das ist ja völlig absurd, ja, aber es zeigt, wie da offenbar etwas an den Haaren herbeigezogen wird und man sieht ja auch schon, da sind ja offenbar auch diesen Herrschaften Fehler passiert, denen ich da blind vertraut habe, denn aufgrund der Vielzahl der angeblich umgewandelten Rechnungen ist ja da schon ein Fehler auch jetzt von meinem Anwalt aufgedeckt worden, wo nämlich behauptet worden ist, meine Frau hätte im Rahmen einer Geschäftsreise einen Mantel in Washington oder in den USA gekauft, was nachweislich nicht der Fall ist, weil die Rechnung, die dann von dem Mitarbeiter eingereicht worden ist und wo er das Bargeld kassiert hat, ist dokumentiert vom Geschäft kein Frauenmantel, sondern eine Jacke in der Größe für den Mitarbeiter. Und so wird schon langsam sichtbar, wie da offenbar gearbeitet wurde. Und da stellt sich dann die Frage, wo war da die Prüf- und die Aufsichtspflicht des Finanzreferenten? Denn der hat ja von den Mitarbeitern die Rechnungen erhalten. Und der muss ja da was irgendwo mitbekommen haben oder hinterfragt haben. Und der hätte ja auch diese mir einmal vielleicht da oder dort zur Prüfung vorlegen sollen, was er nicht getan hat. Und so gesehen wird das ganze intrigante Muster schon ein bisschen sichtbarer.
Jetzt ist der Wahlkampf schon sehr schmutzig. Wird er noch schmutziger bis zur Wahl am 11. Oktober?
Naja, davon gehe ich aus, denn das haben wir ja die letzten Monate schon erlebt. Es gibt ja nur mehr ein Programm meiner Gegner und Mitbewerber gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache, den Strache verleimten, wo es geht, anpotzen, wo es geht. Das ist offenbar das Wahlprogramm, aber das zeigt offenbar, dass mich meine Mitbewerber ernst nehmen und dass meine Mitbewerber wissen, was tut den Mächtigen besonders weh, eine starke Stimme für HC. Und das ist genau das, was die Bürger auch am 11. Oktober sicherstellen können. Natürlich werden die Anpassungen bis 11. Oktober weitergehen, aber das durchschauen die Wienerinnen und Wiener bereits. Denn ich bin dann heute schon sichtbar gemacht, wie viele Anpassungen schon sich in Luft aufgelöst haben. Und ja, da bin ich offenbar einigen Mächtigen massiv im Weg gestanden, damit man zu solchen, Stasi-Methoden und auch kriminellen Methoden gegriffen hat, dass Auftraggeber so eine kriminelle Bande, wie wir heute wissen, offenbar vor vielen Jahren beauftragt hat, mich mit Konstruktionen zu vernichten und politisch auszuschalten. Und der Erste ist ja schon verurteilt mit 3 Jahren unbedingt in Haft, weil das auch Schwerkriminelle sind, die also offenbar auch mit illegalen Drogen gehandelt haben, auch illegale Waffen besessen haben. Und ich wundere mich, dass bis heute aufgrund des internationalen Haftbefehls weder der weibliche Lockvogel noch der männliche Lockvogel gefunden wurde. Man hat manchmal den Eindruck, man will da vor der Wahl nicht die volle Aufklärung.
Letzte Frage. Also wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, liegen Sie aktuell bei 4%. Das würde nicht ganz reichen. Sie selber gehen ja, habe ich gerade im Interview gehört, von bis zum zweistelligen Ergebnis aus. Bei einem Nichteinzug, würden Sie sich dann endgültig aus der Politik zurückziehen?
Ich weiß nicht, welche Umfragen Sie zitieren. Alle Umfragen, die ich kenne und die aktuell vom ORF, aber auch OGM und anderen veröffentlicht werden, da liegen wir bei 5-6% als Partei abgefragt. Und da sagt jeder Meinungsforscher, aufpassen, denn da gibt es sicherlich eine ganz niedrige Bekennerquote im Vergleich zu den anderen Parteien. Und bei der Bürgermeister-Direktwahl habe ich sogar veröffentlicht in den Daten 9-12%. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, warum glauben Sie, soll jemand bei einer Wahlumfrage sagen, er will mich als Bürgermeister direkt wählen, aber wählt mich dann bei einer direkt zu wählenden Bürgerliste Team HC Strache nicht. Das passt nicht zusammen. Ich glaube, dass da am Wahltag, so wie schon im Jahr 2005, eine ordentliche Überraschung gelingen kann, mit Hilfe der Bürger, die mir das Vertrauen schenken. Schon 2005 hat man eine Woche vor der Wiener Wahl mir damals prognostiziert, der macht 5-6%, so wie aktuell. Und dann sind es am Wahlabend 15% geworden. Und meinen Mitbewerbern, die sind ganz bloß geworden damals und denen ist die Kinnlade runtergefallen. Das ist das einzige Ergebnis, das wirklich amtlich zählt, das Wahlergebnis. Und da bin ich zuversichtlich, dass uns auch eine Überraschung gelingen kann mit einer prozentuellen Zweistelligkeit, weil immer mehr Menschen sagen, wir brauchen das Original in der Wiener Opposition. Wir brauchen das Team HC Strache mit dem HC Strache als Original, wenn es darum geht, die rot-grüne Allmacht in Wien als starke rot-weiß-rote Opposition, als heimatverbundene und sozialbewusste Bürgerbewegung auch sicherzustellen. Alleine in den letzten Monaten, seitdem ich mein Comeback am 15. Mai auch mit meinem Team präsentiert habe, haben wir mehr bewegt ohne Geld als meine Mitbewerber die letzten 3 Jahre. Und das zeigt, dass da offenbar einige ziemlich nervös sind, weil sie schon eines spüren. Und das spüre ich auch draußen bei den Menschen, mit denen ich jeden Tag rede. Da ist was in Bewegung. Und viele sagen, lass dich nicht unterkriegen von den ganzen schmutzigen Geschichten gegen dich. Wir brauchen dich wieder in der Politik. Und gut, dass du dich entschieden hast, wieder aufzustehen.
Gibt es aber einen Plan B oder C?
Ich habe ja immer ein klares Ziel in meinem Leben gehabt, definiert und verfolgt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Ziel auch positiv erreicht werden wird.
Dann, Heinz-Christian Strache, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch.
Danke.
Und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Danke auch Ihnen, ja. Danke.